Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Einen schönen guten Abend und willkommen zur Kultur vom Tage. Berlin hat sich bewusst gemacht, was die Stadt an Daniel Barenboim hat, sagte der Intendant der Staatsoper Berlin am Nachmittag. Barenboims Vertrag als Generalintendant wird bis 2027 verlängert. Wir kommentieren diese Entscheidung. Das Wiener Aktionstheater Ensemble feiert sein 30-jähriges Bestehen und geht mit dem jüngsten österreichischen Regierungsskandal auf die Bühne. Und Mir San Mir in Regensburg eröffnet ein Museum der bayerischen Geschichte. Daniel Barenboims Name ist mit vielen glänzenden, auch zukunftsweisenden Projekten verbunden. Der Berliner Staatskapelle garantiert er ihre herausragende Position. Mit dem West Eastern Divan Orchestra hat er ein wunderbares Versöhnungsprojekt zum Leben erweckt. Und ohne sein beharrliches Engagement gäbe es die Barenboim-Said-Akademie und den Pierre Boulez-Saal nicht. Im Februar sah sich der 76 Jahre alte Pianist, Dirigent, Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Staatsoper Berlin, dann herben Vorwürfen ausgesetzt. Sein Verhalten gegenüber Orchestermusikern sei autoritär, einschüchternd, verächtlich. Zu den Verhandlungen über die Verlängerung seines Vertrages passte das nicht. Seit heute wissen wir, es geht weiter mit Daniel Barenboim. Näheres dazu von Christiane Habermals.
Auf einmal ging dann doch alles ganz schnell. Sehr kurzfristig war die Pressekonferenz einberufen worden, auf der verkündet wurde, dass Barenboim weitermacht bis 2027. Berlins Kultursenator Klaus Lederer begründete seine Entscheidung neben der herausragenden künstlerischen Leistung des gebürtigen Argentiniers auch mit der klaren Entscheidung des Orchesters für eine weitere Zusammenarbeit.
Und es ist mir aber durchaus auch wichtig zu sagen, dass unabhängig davon für mich Daniel Barenboim ein Ausnahmekünstler ist, dem die Musikwelt und dem auch die Stadt Berlin extrem viel zu verdanken hat. Und dass es deshalb für mich auch keinen Anlass gibt, hier eine Umbesetzung vorzunehmen, solange die Beteiligten miteinander wollen, miteinander können und miteinander künstlerisch erfolgreich sind.
Bei der Entscheidung mag auch eine Rolle gespielt haben, dass Berlin gerade mit der Volksbühne und der Ablösung Frank Castorfs zu spüren bekommen hat, dass ein Wechsel nur um des Wechsels willen, weil jemand schon so lange im Amt ist, nicht unbedingt gut sein muss. Das weiß wohl kaum jemand so gut wie der linken Politiker Lederer, der noch immer dabei ist, die Scherben aufzukehren, die die falsche Personalentscheidung seines Vorgängers hinterlassen hat. Barenboim selber bezeichnete es als eine unglaubliche Ehre, die Staatskapelle leiten zu dürfen. Er kündigte an, nur so lange zu bleiben, wie das Orchester ihn wolle und seine Kräfte für die hohe Intensität, die ihre gemeinsame Arbeit ausmache, reichten.
Das heißt, wenn meine Kräfte nachgeben, werde ich sofort gehen, weil ich möchte nicht als eine Reliquie hier behalten werden, aus Loyalität.
Dass Daniel Barenboim weitermachen wollte, war klar. Ohnehin war er von der Staatskapelle bereits zum Chefdirigenten auf Lebenszeit gewählt worden. Seit 1992 leitet er das Orchester und er hat das traditionsreiche Ensemble zu Weltruhm gebracht. Unermüdlich tourte er mit ihm um den Globus, nahm zahlreiche Schallplatten auf, machte es zu einem der führenden Orchester der Welt. Und er sorgte dafür, dass die Musiker Spitzenhonorare erhielten. Doch es gab auch durchaus Stimmen, die fragten, ob nach 30 Jahren musikalischer Prägung durch einen Dirigenten vielleicht doch einmal jemand Jüngeres zum Zuge kommen solle. Die waren vermehrt zu hören, nachdem im Februar Vorwürfe mehrerer ehemaliger Orchestermitglieder aufkamen. Der Maestro pflege einen autoritären Führungsstil, sei herrschsüchtig und schikaniere seine Musiker bei den Proben. Diese Vorwürfe habe man ernst genommen, es sei eine interne Befragung eingeleitet worden, erklärte Lederer.
Das Ergebnis ist ein doppeltes. Erstens konnten keinerlei rechtlich relevante Vorwürfe erhärtet werden. Zweitens gibt es in Bezug auf den Umgang miteinander, ich weiß aber nicht, ob das nur für dieses Haus gilt oder generell, weil heute auch andere Maßstäbe angesetzt werden, zu Recht andere Maßstäbe angesetzt werden, durchaus Verbesserungsmöglichkeiten existieren. Es sind aber alle Beteiligten gewillt, sich gemeinsam diesen Veränderungsprozess zu stellen.
Also nur die Ruppigkeit des strengen Maestros, der hohe Ansprüche an sich und die Musiker stellt? Der Dirigent habe die Aufgabe, aus einem vielstimmigen Orchester eine kollektive Lunge zu schaffen, die alle gemeinsam beatmen, so versuchte es Barenboim heute zu erklären. Künstlerische Exzellenz dürfe kein Freischein für einen schlechten Umgang sein, mahnte dagegen Lederer. Der pathologische Zungenschlag, der in der Presse in den letzten Monaten aufgekommen sei, entbehre jedoch jeder Grundlage. Und auch der Orchestervorstand stellte sich heute klar vor Barenboim. Man freue sich, die lange gemeinsame Geschichte fortsetzen zu können, erklärte der Bratschist Volker Sprenger.
Das war immer geprägt von wirklich harter Arbeit, von daraus entstehenden außergewöhnlichen Erfolgen, einer großen gegenseitigen Wertschätzung und einem daraus entstandenen Vertrauen, was sich durchaus nicht nur auf den musikalischen Teil bezieht.
Am deutlichsten formulierte Susanne Schergaut, erste Geigerin und ebenfalls Orchestervorstand, die Kritik an der Presseberichterstattung der vergangenen Monate.
Wir möchten uns von außen nicht unser Verhältnis zu unserem Chef erklären lassen. Wir möchten autark darüber befinden, was ist gut, was ist schlecht, was kann man verbessern, was ist wichtig, was ist unwichtig. Das wäre unser Anliegen.
Die Geigerin Susanne Schergaut. Sie hat ihre Haltung am Nachmittag auf der Pressekonferenz öffentlich gemacht, bei der die Verlängerung des Vertrages von Daniel Barenboim bekannt gegeben wurde. Der Musikkritiker Uwe Friedrich kommentiert die Entscheidung der Stadt Berlin.
Nun bleibt Daniel Barenboim der Berliner Staatsoper und der ihm in Nibelungentreue ergebenen Staatskapelle also weitere 5 Jahre erhalten. Von Erneuerung, künstlerischem Aufbruch keine Spur. Wieder einmal bewahrheitet sich, dass es in der Berliner Kulturpolitik überhaupt nicht um Kunst, um Wagemut, gar um Innovation geht. Kultursenator Klaus Lederer von der Linken reicht es völlig, wenn der Betrieb halbwegs reibungslos läuft. Und wenn das durch einen Musikdiktator alter Schule gewährleistet wird, dann schaut der Senator über die lästigen Details im menschlichen Umgang auch schon mal großzügig hinweg. Denn die Botschaft dieser Vertragsverlängerung an die Opfer des Generalmusikdirektors lautet nebenbei auch: Ein Genie wie Barenboim darf das. Nun kann man mit guten Gründen sagen, am Theater, in der Musik gelten andere Gesetze, ist der Ton erhitzt und rau. Na gut, selbst wenn wir das mal akzeptieren, bleibt das Problem, dass Barenboim seit 1992 Generalmusikdirektor und de facto Gesamtchef dieses Kunstbetriebs ist. Üblicherweise wechselt das künstlerische Leitungspersonal an Opernhäusern nach 10 Jahren, bei unumstrittenem Erfolg vielleicht auch mal nach 15. Wenn Barenboim seinen Vertrag erfüllt, wird er im Jahr 2027 aber 35 Jahre auf diesem Posten gewesen sein. Das ist auf jeden Fall zu lange. Jedes Opernhaus, aber auch jede Stadt hat Abwechslung verdient. Die kreative Verstörung, wenn ein neues Team mal ganz andere Sachen macht. Stattdessen wird es an der Berliner Staatsoper einen weiteren Ring des Nibelungen geben, den 3. von Daniel Barenboim in Berlin, während auch die Deutsche Oper einen schmiedet. Warum? Weil Barenboim es durchsetzen kann, weil ihn niemand stoppt und sich zu sagen traut, das braucht in Berlin keiner, mach das doch einfach woanders. Klar, die Staatskapelle schwört auf ihren Generalmusikdirektor. Der garantiert nach wie vor lukrative Tourneen nach Nord- und Südamerika sowie Plattenverträge. Dieses System wäre sicher gefährdet, wenn ein neuer GMD käme und, schrecklicher Gedanke für die Musiker, etwas verändern würde. Risiken eingehen, das machen Berliner Klassikstars halt nicht so gerne. Der Berliner Kultursenator hätte natürlich auch mal nach Dresden schauen können. Da ist Christian Thielemann, Chefdirigent der Staatskapelle, ist Aushängeschild in Konzerten und Tourneen, lässt die Oper, deren Generalmusikdirektor er ausdrücklich nicht ist, aber bis auf ein paar Abende weitgehend in Ruhe. Das hätte für Barenboim und Lederer eine gleichermaßen gesichtswahrende Lösung sein können. Der Dirigent schwebt über allen Wassern, die er aber auch nicht weiter stört, und lässt sich von seinen Fans für seine Verdienste feiern. Eine Premiere pro Spielzeit, meinetwegen auch einen neuen Ring, wenn es denn sein muss. Und in der Oper hätte man in aller Ruhe nach zukunftsträchtigen Perspektiven suchen können. So aber wird Barenboim einen unserer exponiertesten Kulturtempel weiter wie sein Privateigentum behandeln, weil er zu eitel und der Kultursenator zu schwach ist für eine vernünftige Lösung.
Seit dem Wochenende regiert in Österreich eine Expertenregierung. Wie der rechtspopulistische Vizekanzler Heinz-Christian Strache über seine Aussagen im sogenannten Ibiza-Video stolperte, das hat etwas Bühnentaugliches und reizte den Vorarlberger Theatermacher Martin Gruber auch glatt zu einer Reaktion. Gruber leitet das Freie Aktionstheater-Ensemble. Es existiert seit 30 Jahren und gewann zuletzt 2016 für die Produktion Kein Stück über Syrien den österreichischen Theaterpreis Nestroy. In unserem Theatermagazin Rang 1 sprach der Theaterleiter darüber, dass liberal denkende Zeitgenossen Gefahr liefen, mit Überheblichkeit Konflikte wegzuwischen.
Die Gefahr der Arroganz und die Gefahr, ich weiß es besser, ist sehr, sehr groß, dass ich den Dialog mit meinem Gegenüber, und wenn es mich noch so fassungslos macht, dass ich diesen Dialog nicht mehr eingehen kann. Und das ist für mich eine Frage des Menschenbilds. Ich möchte auch, dass man die Figuren, und wenn sie noch so scheiße sind, versteht, und ich möchte auch eine bestimmte Form der Identifikation möglich machen. Die Kunst hat meines Erachtens die Möglichkeit, Fellini hat es wunderbar gesagt, der Realität unter den Rock zu schauen.
Der österreichische Regisseur Martin Gruber. Und das vollständige Gespräch mit ihm können Sie auf unserer Homepage nachhören. Gruber war zu Gast bei Rang 1. Heute Abend hat er mit seinem Aktionstheater Ensemble ein neues Stück uraufgeführt. Es hat den etwas holprig klingenden Namen Wie geht es weiter? Die gelähmte Zivilgesellschaft. Mein Kollege Tobias Krone ist zur Premiere nach Bregenz gefahren. Schönen guten Abend, Herr Krone. Wie viel Ibiza-Stoff?
Guten Abend.
Steckt denn in der Produktion?
Ja, Ibiza blitzte immer mal wieder hervor, vor allem in der Eingangsszene, in der die Schauspielerin Michaela Bilgeri von ihrem Orgasmus erzählt, beziehungsweise von ihrer Technik, durch Masturbieren zum Orgasmus zu kommen. Mit einer immer gierigeren, ja, fast kindlichen Lust gesteht sie, auch wenn sie denkt, genug ist genug, geht es dann immer noch ein bisschen weiter. Und genug ist genug, so hat auch Österreichs Bundeskanzler Kurz ja auf das Ibiza-Video reagiert. Und dieser Vergleich mit dem Masturbieren saß natürlich insofern, als man schon ahnt, die Wähler haben von Sebastian Kurz und wahrscheinlich auch von den Rechtspopulisten, die bisher in seiner Koalition mit drin saßen, noch lange nicht genug. Und also der Galgenhumor bei den österreichischen Zuschauern, der kam heute wirklich schon sehr auf seine Kosten.
Das Aktionstheater wird in Österreich auch schnelle politische Eingreiftruppe genannt. Wie arbeitet denn Regisseur Martin Gruber? Wie schaut er der Realität unter neuen Rock, um das Fellini-Wort nochmal zu gebrauchen, das wir ja eben von ihm zitiert haben?
Naja, bis jetzt auf die sehr geschickt hineinmontierten Anspielungen auf dieses Strache-Video beschäftigt sich das Stück jetzt weniger mit der konkreten, hochaktuellen Politik, sondern mehr mit dem Gesellschaftlichen, also dem Überbau oder eben das, was unter diesem Rock steckt, dieser Morast teilweise auch. Und dafür hat Regisseur Martin Gruber diese Technik entwickelt. Zu Beginn der Proben macht er Interviews mit den Darstellerinnen und Darstellern, wo sie einfach Geschichten erzählen, Anekdoten, die sie einfach gerade aktuell auch so beschäftigen. Und daraus macht er dann verdichtet einen Theatertext. Diese sechs meist jungen Darstellerinnen und Darsteller Mitte 30 haben also ihre eigene Rolle gespielt, natürlich auch oft sehr skurril und sehr grotesk verzerrt. Gleichzeitig haben sie Choreografien erarbeitet mit dem Wiener Bewegungstrainer Lukas Schneider. Diesmal Ballettsequenzen zu Schubert-Musik und ein immerwährendes Hin- und Her-Tragen von Autoreifen auf dieser sonst leeren Bühne. Das ist das Markenzeichen des Aktionstheaters, diese Choreografie, so eine Art Bewegungschor, der die Erzählungen der Einzelnen da immer wieder begleitet und irgendwie auch wie so ein unbewusster Kommentar funktioniert. Und diesmal changierte das eben zwischen dieser Leichtigkeit des Balletts und dieser Schwere, dieser Dumpfheit der Autoreifen.
Aber was erzählen denn die Darsteller des Ensembles so über sich und über ihr Land?
Ja, das sind da teils ganz intime Geschichten, wie die eigene Schokoladensucht, die natürlich dann von Debatten über die Produktionsbedingungen von Milka-Schokolade begleitet wird. Zu denen hat dann auch wirklich jeder im Ensemble was zu sagen. Also hier ist auch klar, dass man sich natürlich auch als Konsument heutzutage nur noch ganz schwer sehr richtig verhalten kann und da natürlich auch irgendwie kein Konsens mehr so richtig entsteht. Da ist dann aber auch der Hass auf SUV-Fahrer, die neben einem durch durch die Pfütze fahren und diesen Hass des Radfahrers gar nicht mehr mitkriegen. Einer erzählt davon, dass er die Rechten zwar hassen würde, aber auch Greta Thunberg irgendwie nicht so ganz ernst nehmen kann. In seiner Jugend sei er ja noch ein wahrer Rebell gewesen, ohne das Verständnis der Erwachsenen. Nach und nach offenbaren sich dann auch seine eigenen, sehr autoritären Züge dabei. Ein anderer fragt eine Kollegin ganz einfach, ob er nicht ihre leere Zweitwohnung mieten könnte, die das aber gar nicht nötig hat und dann so ihre Entschuldigungen anbringt, auf eine eher so ja, ignorante Art. Es wird auf der anderen Seite dann sehr, sehr drastisch über Armut und den Hass aufs Wohnungsamt geschimpft, mit so einer Wucht, dass klar wird, diese Zivilgesellschaft, der mangelt es an Solidarität, weil sich Arm und Reich auch irgendwie immer weiter voneinander entfernen. Und da kann zumindest dann ein sozialdemokratischer Konsens kaum mehr entstehen.
Noch abschließend diese Frage, Tobias Krone. Zeigt das Theater denn auch so etwas wie einen Ausweg aus dem politischen Sumpf in Österreich?
Ja, den habe ich heute dort auf der Bühne in Bregenz nicht gefunden. Martin Gruber sagt ja auch, die Reflexion sei nicht so seine Aufgabe. Reflektieren soll das Publikum bitteschön selbst, hat er im Theater heute gesagt. Aber es gibt ja da noch die ästhetische Ebene, diese tänzerische Ebene. Und da hatte ich schon das Gefühl, diese Relevé-Figuren zum Beispiel aus dem Ballett, die waren jetzt nicht ironisch gemeint. Die übt das Ensemble in der Szene auf der Bühne, als ein Schauspieler meint, die schlechte Laune in Österreich und in Deutschland, die komme von der falschen Gangart. Wir würden einfach zu sehr auf der Ferse gehen und zu wenig tänzelnd auf dem Ball. Und ja, vielleicht ist das ja mal ein Ansatz.
Tobias Krone über die Arbeit des Aktionstheater-Ensembles. Heute wurde die Uraufführung von Wie geht es weiter in Bregenz gefeiert. Zu sehen ist das Stück bis Freitag auf dem Bregenzer Frühling im Kosmos-Theater und vom 12. bis zum 16. Juni wird es dann in Wien gespielt im Werk X.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Rade Jan Juzewicz.
In der christlichen Gemeinschaft von Taizé im französischen Burgund gibt es Hinweise, dass drei Mitglieder vor Jahrzehnten Jugendliche sexuell missbraucht haben. Fünf Betroffene haben sich an die Gemeinschaft gewandt. Es geht um Fälle sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige aus den 50er bis 80er Jahren. Hinweise auf Vergewaltigungen bestünden nicht, sagte ein Sprecher. Zwei der beschuldigten Männer sind den Angaben zufolge seit mindestens 15 Jahren tot. Der dritte lebt weiterhin in Taizé. Er sei bereits seit längerem nicht mehr an der Organisation der Taizé-Jugendtreffen beteiligt. Der Leiter der Gemeinschaft, Frère Alois, teilte mit, dass in Rücksprache mit den Betroffenen die Staatsanwaltschaft informiert wurde. Damit solle auch möglichen weiteren Opfern Mut gemacht werden, sich zu melden. Die Gemeinschaft kündigte an, ihre Präventionsarbeit auszuweiten. Die durch einen Brand schwer beschädigte Pariser Kathedrale Notre-Dame ist nach Expertenansicht noch nicht völlig gerettet. Heute kann man nicht absolut garantieren, dass sie stehen bleibt, sagte der Chefarchitekt für historische Bauwerke Philippe Villeneuve der Zeitung Le Figaro. Bisher habe man Glück gehabt, weil das Gebäude stabil sei, aber das Gewölbe könnte nächste Woche genauso gut einstürzen. Zurzeit würden rund 150 Menschen an der Restauration des Pariser Wahrzeichens arbeiten, sagte Villeneuve. Die Untersuchung zur Brandursache dauere weiterhin an. Frankreichs Präsident Macron hatte versprochen, Notre-Dame innerhalb der nächsten 5 Jahre wieder aufzubauen. Villeneuve hält das durchaus für möglich. Allerdings habe man bereits vor dem Brand an der Restaurierung der Kathedrale gearbeitet, denn an vielen Stellen bröckelte die Bausubstanz. Eine komplette Restaurierung werde daher viel länger dauern. Wegen eines Umbaus schließt das Museum of Modern Art in New York ab dem 15. Juni für 4 Monate. Das Museum kündigte an, sich mit der Wiedereröffnung am 21. Oktober als ein ganz neues Haus zu zeigen. Es werde neue Galerien und Räume für Vorführungen und Veranstaltungen geben. Die Sammlung werde auf eine neue und beispiellose Weise präsentiert werden. Das MoMA verfügt über eine der bedeutendsten Kollektionen moderner und zeitgenössischer Kunst. Mit rund 2,8 Millionen Besuchern jährlich gehört es zu den meistbesuchten Museen der Welt. Das Wilhelm-Busch-Museum für Karikatur und Zeichenkunst in Hannover hat 105 Arbeiten des britischen Zeichners Gerald Scarfe gekauft. Damit hat der 83-jährige Karikaturist zum ersten Mal Originale an ein Museum veräußert. Gerald Scarfe sei einer der bedeutendsten Karikaturisten der Gegenwart, sagte Joachim Werren, der Vorsitzende der Wilhelm-Busch-Gesellschaft. Fast 60 Jahre lang schuf Scarfe politische Karikaturen. Er arbeitete unter anderem für das Time Magazine, die Daily Mail und die Sunday Times.
Hochrangige Politiker lieben es, während ihrer Regierungszeit den Grundstein für Großbauten zu legen, die ihre eigene Lebenszeit lange überdauern werden. Horst Seehofer bringt es glatt auf zwei Vorhaben: einen neuen Konzertsaal in München, der in etwa 6 Jahren fertiggestellt sein soll, und das Museum für Bayerische Geschichte in Regensburg. Hochwasser, Feuer und ein Cyberangriff haben die Bauphase des Museums etwas verzögert, aber morgen werden die Türen nun für jedermann aufgehen. Ich freue mich, dass Richard Leubel, der das Haus leitet und in diesen Tagen nichts anderes macht, als privilegierte Besucher und die Presse durch den Neubau am Donauufer zu führen, Zeit für uns hat. Schönen guten Abend, Herr Leubel.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Es wird kolportiert, dass, als man Ihnen die Direktion des Museums anbot, sich darüber gefreut hätten, wie ein Mann, der zu seinem 50. Geburtstag von seiner Ehefrau Manschettenknöpfe geschenkt bekommt. Sie sind seit 2007 erfolgreich mit Landesausstellungen durch Bayern getourt. Mussten Sie sich erst an den Gedanken gewöhnen, ein Museum der bayerischen Geschichte fest zu bespielen?
Ja, bei mir kommt ja noch dazu, dass ich von einem ganz schwierigen Museumsprojekt herkam. Ich habe ja vorher das Textil- und Industriemuseum in Augsburg aufgebaut und dann habe ich mich sehr gefreut, dass ich das Haus der Bayerischen Geschichte bekomme. Das hat es ja schon gegeben, aber halt als Wanderzirkus. Haus der Bayerischen Geschichte macht jedes Jahr eine bayerische Landesausstellung und ich konnte das reformieren und wir waren da die ersten Jahre wirklich sehr erfolgreich mit Ausstellung zu Ludwig II. Mit fast 600.000 Besuchern und da habe ich mir so richtig eingelebt und habe mir gedacht, schön, jetzt mache ich Ausstellungen und habe nichts mehr mit Architekten zu tun und mit Museumsführern und mit Museumsaufsicht. Und dann kam wirklich die Regierungserklärung Seehofer 1 2008, meine ich, war das. Und da steht dann drin, ich will ein Museum der bayerischen Geschichte mittelfristig etablieren. Auf gut bayerisch gesagt, da habe ich dann zunächst einmal ganz schön geschaut.
Sie sind ja Historiker und nun Chefinterpret der bayerischen Geschichte. Sie hatten eben schon erwähnt, dass es Kulturkabinette gibt. Aber in welchen Strängen wird das Ganze erzählt oder wie gliedern Sie die Geschichte?
Also wir haben ein neues Gliederungsschema. Also ich kenne es nicht aus den historischen Häusern, diese Generationen. Haben wir einfach deswegen angewandt, weil wir Historiker, wir neigen ja auch dazu, Geschichte, sage ich mal, Lehrbücher an die Wand zu nageln. Und das ist aber, wenn man sowas machen will, soll man lieber Bücher schreiben. Bei uns geht es ja um den optischen Eindruck. Ein Museum arbeitet mit Objekten, mit Exponaten. Wenn ich das nicht mache, dann brauche ich eigentlich kein Museum machen. Ich bin kein Freund von Dokumentationszentren, wo dann eben wirklich nur Texte an die Wand genagelt werden. Ich komme aus dem Museum, mir ist wichtig zu sammeln, mir ist wichtig Objekte zu zeigen und das machen wir hier. Wir bilden szenische Bilder ab, machen Exponat-Ensembles, stellen auch gegensätzliche Dinge einander gegenüber und erwecken so den Besucher quasi den Eindruck, die bleiben stehen, das konnte man jetzt bei der Eröffnungsfeier schön beurteilen, die bleiben hängen und denken sich, was hat er jetzt da vor? Zum Beispiel, wenn man einen riesigen Strahler mit einer typischen Bauerntheaterszene kombiniert, das hat alles in Chicago übrigens stattgefunden, und dann taucht man in diese Geschichte und in diese Geschichten ein.
Ein paar hundert Gegenstände sind von Bürgern gestiftet worden. Können Sie uns, Herr Leubel, ein paar sinnträchtige oder skurrile Dinge beschreiben?
Was mich total bewegt hat, weil die jetzt ja gerade da waren, wir haben ein Tora-Schild als Leihgabe einer amerikanischen jüdischen Familie bekommen. Die stammt aus Gunzenhausen in Bayern ab und bei der Plünderung der Synagoge in der Reichspogromnacht ist dieses Tora-Schild von einem SS-Offizier gestohlen worden. Und viele Jahrzehnte später hat der Kollege Purin vom Jüdischen Museum in München dieses Stück gesehen und konnte das rekonstruieren, dass es aus Gunzenhausen kommt und von einer Familie Dottenheimer, haben sie damals geheißen, an die Synagoge geschenkt worden ist. Und der hat die Familie in den USA wieder aufgetan und wir haben dann angefragt da geschrieben und haben gesagt, könnt ihr euch hier vielleicht vorstellen, dass ihr das Stück uns leiht. Da ist die dreiviertel Familie ist umgekommen in der NS-Zeit und die sind heute, müssen Sie sich vorstellen, zu 20. waren die bei der Eröffnung dabei und sind extra deswegen von Amerika nach Ringsburg gefahren. Und ich meine, das ist doch ein Stück Völkerverständigung. Ist das nicht der Wahnsinn?
Das finde ich auch. Haben Sie, Herr Leubel, einen Platz im Museum, der Ihnen besonders wichtig ist oder wo Sie sich besonders gern aufhalten, besonders gern hingucken?
Also ich bin so ein Freund von diesen großen Inszenierungen im alten Stil. Wir haben da für die Generation 1875, 1900, das ist so kulturgeschichtlich sehr interessant, weil zu dieser Zeit wird wirklich das Bayern weltbekannt, weil die bayerischen Brauer das sofort checken bei der ersten Weltausstellung, dass du über Weltausstellungen das größtmögliche Publikum erreichst. Die haben da ein paar Millionen Besucher immer gehabt. Und mein, damals gibt es kein Fernsehen und kein Radio, nirgends sonst erreichst du so viele Leute. Und die waren von Anfang an dabei und immer wieder dabei. Und da gibt es so eine tolle Szene in Chicago, 1893 Weltausstellung. Da kommen diese beiden Pole, die wir Bayern ja gerne vor uns herhalten, dass nur wir und am allerbesten Tradition und Moderne verbinden können. Und da war das wirklich einmal toll präsent, weil nämlich die Weltausstellungsgebäude sind von der Firma Schuckert in Nürnberg beleuchtet worden mit den damals größten Gebäudestrahler. Da haben wir extra einen rekonstruiert, die waren verschollen, es gibt keine mehr. Den haben wir mit der Firma nachgebaut und dann haben wir das kombiniert mit einer Szene Bauerntheater Schliersee, weil die Schlierseher zur gleichen Zeit in Chicago waren und das damals größte Theater der Welt, das Lincoln Theater, eine Woche lang gefüllt haben. Das war sozusagen, in Chicago gibt es wahnsinnig viele Auswanderer, jetzt bringe ich die Zeiten durcheinander. Und jetzt war das wirklich eine Woche Heimatrausch für die, im wahrsten Sinne des Wortes, für die ausgewanderten Deutschen. Und das finde ich so klasse, das ist ganz klasse geworden, weil du hast den Strahler und daneben stehen drei Figuren aus dem Bauerntheater und dahinter die Kulisse, bleibt jeder stehen und fragt sich, was soll denn jetzt eigentlich das? Und an jeden interessiert es und jeder taucht ein, liest die Texte, geht auf den Media Guide, holt sich einen Film, ja, gibt es auch ganz frühe Verfilmungen von diesem Schliersee Bauerntheater, holt sich sowas dazu. Und das ist für mich toll, wenn die Leute da eintauchen oder wenn auch, haben wir heute halt auch vielfach gesehen, die staunen und reden miteinander. Damit sind unsere Geschichten, diese eigentlich alten Geschichten, wieder in der Welt.
Gebaut wurde das Museum nach einem Entwurf des Frankfurter Architekten Stefan Traxler. Ich habe nur ein paar Fotografien gesehen und finde die Silhouette unheimlich schön. Dazu das gigantische Panoramafenster mit Blick auf die Altstadt. Es konkurriert eben nicht mit dem historischen Umfeld, sondern, finde ich, fügt sich sehr schön ein. Das ist doch das reinste Geschenk, oder?
Es ist wirklich ein Geschenk, weil man muss dazu sagen, dass der Bau total funktional ist. Also da kann man wirklich mit geringstmöglichen Aufwand super Ausstellungen machen, kleinere Formate, größere Formate, Diskussionsforen, kleinere Gesprächsrunden, die sich sofort miteinander vernetzen lassen. Funktioniert wirklich gut. Das, was Sie so schildern, ist ja Balsam auf meine Seele, muss ich sagen. Da haben wir anfangs in Regensburg auch was anderes gehört. Es ist ja ein Niedrigenergiehaus und das stand lange da mit der ganz schwarzen, scheinbar Fassade. Das haben sie alle für eine Fassade gehalten, aber das war nur die Gebäudeisolierung. Und da hat man einen schweren Start. Jetzt merkt man, dass die Leute langsam auftauen. Und ja gut, jetzt können sie natürlich auch rein. Man merkt, dass vorne vor dem Gebäude ist also eine richtig schöne Promenade an der Donau. Wunderbar. Jetzt spürt man langsam die Lebensqualität. Und jetzt taut man auf. Aber es war erstaunlich. Wir haben tatsächlich eine ganz harte Gegnerschaft gehabt.
In Regensburg wird das Museum für Bayerische Geschichte eröffnet. Richard Leubel leitet es. Ihnen, Herr Leubel, besten Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank, Frau Brinkmann. Alles Gute.
Schätzungsweise 500.000 Drohnen sind derzeit in Deutschland flugbereit und für das kommende Jahr rechnet man schon mit mehr als 1 Million Flugobjekten. Hobbypiloten lassen sie in Parks, auf Wiesen oder am Straßenrand aufsteigen. Der Grenzschutz setzt sie ein und in der Landwirtschaft gibt es auch sinnvolle Verwendung. Drohnen sind dabei, ein Massenartikel zu werden. Es macht also Sinn, sich mit dem Phänomen zu beschäftigen. Das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen hat international arbeitende Künstler eingeladen, das zu tun. Am Wochenende eröffnet dort eine Ausstellung mit dem schönen wortspielerischen Titel Game of Drones. Ina Neddermeyer leitet die Kunstabteilung im Zeppelin-Museum und hat die Ausstellung kuratiert. Guten Abend, Frau Neddermeyer.
Guten Abend.
Es gibt einen Werbetrailer für Ihre Show, den ich mir angeschaut habe. Und mir hat sich ehrlich gesagt der Magen schnell umgedreht. Man spürt wirklich körperlich, dass diese kleinen sturzflugfähigen Dinger sehr wendig sind und ihren Weg auch dahin finden, wo man sie vielleicht gar nicht haben möchte. Für manche sind Drohnen ja ein Gewinn, für andere sind sie einfach ein Riesenspaß oder im Gegenteil ein Horror. Wie spiegelt sich der ambivalente Nutzen dieser Geräte in Ihrer Ausstellung?
Das ist natürlich ein ganz zentraler Aspekt. Also diese Ambivalenz, diese Widersprüchlichkeit, das in der Ausstellung darzustellen, war tatsächlich eine wichtige Intention überhaupt, diese Ausstellung zu konzipieren und dann umzusetzen, weil es einfach unglaubliche Anwendungsbereiche gibt aus der zivilen Nutzung, um beispielsweise schlecht zu erreichende Gebiete zu erreichen, um Medikamentenversorgung sicherzustellen, aber natürlich auch der ganze Bereich der militärischen Nutzung, also wie wird es dann auch eingesetzt in der modernen Kriegsführung. Das sind unglaublich unterschiedliche Bereiche und gerade diese Widersprüche, diese verschiedenen Facetten auch aufzuzeigen, das war tatsächlich auch ein wichtiger Anspruch von der Ausstellung.
Gibt es denn auch Künstler in Ihrer Show, die Drohnen ganz einfach fantastisch finden?
Also es gibt natürlich eine gewisse Faszination für die Technologie, weil sie Sachen ermöglicht, die vorher so nicht umsetzbar waren. Also dieser Flug von oben, dieser Blick von oben hat natürlich einfach einen gewissen Reiz und eine gewisse Faszination auch. Und das spielt natürlich aus künstlerischer Perspektive auch eine wichtige Rolle, sich dem formal bildästhetisch anzunähern. Aber fast alle Arbeiten reflektieren das auch kritisch. Also es gibt diese Faszination, aber es ist zugleich auch immer so ein Bruch mit dabei. Also wenn man sich das inhaltlich weiter überlegt, was werden da für Daten gesammelt, wie steht das um Überwachungsfragen. Das ist bei vielen Künstlerinnen und Künstlern schon ein wichtiges Thema.
Seit wann gibt es denn überhaupt Drohnen?
Also wir in dieser Ausstellung zeigen auf, dass es nicht eine Technologie ist, die jetzt so aus dem plötzlichen Nichts heraus entstanden ist, sondern dass es da schon gewisse historische Vorläufer auch gibt. Wir versuchen natürlich auch mit dem Schwerpunkt unseres Hauses Technik und Kunst zu verbinden, das aufzuzeigen, dass es schon eine ganz lange Geschichte gibt, die bis ins 18. Jahrhundert zurückzeigt. Also gerade wenn man sich das unbemannte Fliegen mit Ballonen anschaut und was dann in der Gegenwart dann sozusagen mit dem Drohnenboom dann sozusagen kulminiert. Aber dass es eigentlich eine sehr lange Geschichte auch von Drohnen gibt, das versucht die Ausstellung auch aufzuzeigen. Aber wirklich im Massenmarkt und als so ein Massenphänomen angekommen, das ist halt erst seit ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten wirklich der Fall.
Noch werden die Drohnen ja programmiert und sie tun, was derjenige, der sie steuert, will. Es wird aber daran gearbeitet, sie autonome Entscheidungen treffen zu lassen. Greifen Künstler dieses Problem auf?
Das wird von künstlerischer Seite aufgegriffen, aber auch durch andere Exponate, die wir in der Ausstellung zeigen. Also es gibt gerade auch eine Initiative, die sich da sehr stark gegenwendet und das thematisiert. Also was passiert in dem Moment, wo tödlich autonom operierende Waffensysteme agieren, wo nicht mehr der Mensch am Ende die Entscheidung trifft. Das ist in ein paar Arbeiten wirklich auch Thema, aber es wird eben auch durch andere Exponate thematisiert.
Gibt es denn noch Arbeiten, die möglicherweise die konkrete Gefahr reflektieren, die Flugzeuge durch Drohnen erfahren? Man erinnert sich vor einem halben Jahr in London, Gatwick, Drohnen, die wurden gesichtet, dann fielen mal eben 1000 Flüge aus. Bis heute sind diese Umstände nicht aufgeklärt worden. Gibt es da Arbeiten, die die Gefahr, die von Drohnen ausgeht, reflektieren?
Also das ist auch Thema in der Ausstellung und da geht es natürlich auch darum, wem gehört eigentlich der Luftraum, wer überwacht da wen und es gibt ja dann auch so Initiativen, dass beispielsweise Adler eingesetzt werden, um dann Drohnen vom Himmel zu holen, um dann den Flugraum auch zu sichern. Also das spielt auch eine Rolle dann in der Ausstellung.
Die Drohnen werden immer kleiner, man sieht sie eh schon kaum, man hört sie ab einer bestimmten Höhe auch nicht mehr. Es wird irgendwann ein Kinderspiel sein, Leute auszuspionieren und Persönlichkeitsschutz, den kann man dann sicherlich vergessen. Wie wird diese Möglichkeit, die Privatsphäre zu verletzen, angegangen?
Das ist tatsächlich ein großes Thema, weil es natürlich auch so ein Kernelement von Menschenrechten ist, gerade der Schutz auch der Privatsphäre. Was passiert in dem Moment, wo diese ganzen Daten gesammelt werden, man sie nicht mehr sieht, nicht mehr hört? Und deswegen ist es auch ein wichtiger Aspekt in den künstlerischen Arbeiten, den Drohnen auch eine Sichtbarkeit wieder zu geben. Und das passiert sowohl auf einer visuellen Ebene, dass man die Dimensionen von Drohnentechnologien verdeutlicht. Also wir haben beispielsweise ein Drone Shadow von James Bridle im Außenraum, wo man eben auch die Dimension von einer Kriegsdrohne nachvollziehen kann, die eben nicht klein ist, sondern die auch eine gewisse Dimension hat. Das passiert aber auch auf einer akustischen Ebene, dass es ein Soundarchiv gibt von den 17 meistgenutzten Drohnen, wo zwei Künstler das zusammen erstellt haben. Also da gibt es sozusagen den Anspruch von künstlerischer Seite, einmal visuell und akustisch die Drohnen wieder eine Sichtbarkeit zurückzugeben und die aus so einer Unsichtbarkeit auch rauszuholen.
In Friedrichshafen eröffnet das Zeppelin-Museum die Ausstellung Game of Drones. Ina Neddermeyer hat sie kuratiert. Ihnen, Frau Neddermeyer, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Und nun hören wir von Adelheid Wedel, wo die Feuilletons vom 5. Juni Prioritäten setzen.
Der chinesische Exilkünstler Ai Weiwei zieht in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen eine Bilanz seines Schaffens, erfahren wir aus dem Tagesspiegel. Nicola Kuhn betont, Ai Weiwei ist im Ausland zur bekanntesten Figur des Widerstands gegen die Willkür des chinesischen Systems aufgestiegen. Regimekritiker und Künstler in einer Person. Das eben macht ihn attraktiv für das große Publikum und die Medien. Seine Kunst allerdings würde angreifbar für die Kritik. Ai Weiweis Prinzip, alles ist Kunst, alles ist Politik hingegen, dient der Ausstellung als Leitmotiv. Zitat Nicola Kuhn. Ai Weiweis Düsseldorfer Schau zeigt, wie ein Künstler um Ausdrucksformen für das Elend der Welt ringt, wie sich im Exil sein Fokus hin zur Misere der Flüchtlinge verschoben hat, mit denen er sich solidarisiert. Dass er sich dabei gern selber inszeniert, wie bei der Nachstellung des am Badestrand von Lesbos angespülten toten Flüchtlingsjungen, wurde ihm schnell übel genommen. Darf er das? Fragt die Rezensentin und fährt kritisierend fort, dass er sich in seinen Mitteln vergriff, wie bei der Ausschmückung des Berliner Konzerthauses mit Rettungswesten für eine Filmgala, machte ihn suspekt. Die europaweit größte Ausstellung in beiden Häusern der Kunstsammlung Düsseldorf beginnt mit den frühesten Werken des chinesischen Ausnahmekünstlers noch aus der New Yorker Studienzeit in den 80ern und zeigt schließlich seine jüngsten Arbeiten, die thematisch um das Flüchtlingsthema kreisen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung informiert Cornelius Diekmann, Twitter schaltet Accounts chinesischer Kritiker ab. Twitter sei für Dissidenten die wichtigste Plattform, um Regierungskritik zu äußern. Nun seien am vergangenen Wochenende hunderte chinesische Twitter-Accounts vorübergehend oder ganz suspendiert. Viele davon regierungskritische Stimmen. Laut Twitter sei das ein Versehen gewesen. Manchmal unterliefen Fehler. Man arbeite an der Korrektur, wurde bekannt gegeben. Der Autor fragt, bloß eine Panne? Denn allseits bekannt ist, China bemüht sich seit langem um die Meinungsunterdrückung auf Twitter. Das Schema lautet behördliche Einschüchterung und bei Nichtkooperation Löschen durch Hacking. Die Tageszeitung Die Taz legt sich in einer Rezension mit dem amerikanischen Schriftsteller Jonathan Franzen an. Er artikuliere in seinem gerade erschienenen Essayband Das Ende vom Ende der Welt ein fast schmerzhaftes Unwohlsein am Zustand der Welt und seiner eigenen Rolle in dieser Welt. Seine Kritik an den sozialen Medien habe aber auch etwas Loriot-haftes, ist in der Taz zu lesen. Ebenso wie, es vergeht kaum ein Jahr, in dem Franzen sich nicht durch ungeschickte oder irritierende Äußerungen zur Zielscheibe von Hohn und Spott macht. Es scheint fast, als würde er sich durch seinen ausgestellten Mangel an politischem Feingefühl oder seine onkelige Kritik an den sozialen Medien darum bewerben, die perfekte Verkörperung der Figur des alten weißen Mannes zu sein. Es sei doch verwunderlich, wie ausgerechnet der Analytiker familiärer Gewalt im Essay plötzlich zum konservativen Autor einer postmodernen Gartenlaube wird, der über die Erosion des Gesprächs am Familientisch lamentiert. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung berichtet Wolfgang Krischke über eine Tagung in Greifswald, die auf die schwierige Lage der Orientchristen aufmerksam machte. Im dortigen Alfred Krupp Wissenschaftskolleg trafen sich Theologen, Historiker und Sozialwissenschaftler aus Europa, dem Libanon, Syrien und dem Irak. Grundtenor der Gespräche war die Klage über die Ignoranz Europas. Dort nehme man die christlichen Kirchen des Nahen Ostens nicht als gelebtes Christentum, sondern nur noch als museale Relikte der Vergangenheit wahr. Interessant auch die Feststellung, die tiefe Spiritualität der Orientkirchen, ihre traditionsbewussten Liturgien und Riten stoßen in den säkularisierten Kirchen des Westens auf eine Mischung aus Bewunderung, Neid und Befremden.
Adelheid Wedel hat für Fazit die Kulturpresse vom Mittwoch gelesen. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.